Wie sieht dein Idealbild von Gemeinde aus? Ist es das Bild der Apostelgeschichte? Tag für Tag versammelte sie sich einmütig im Tempel und in den Häusern, hielten das Mahl, aßen beieinander mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Wie sieht deine ideale Gemeinde aus? Ist es das Bild einer Durchschnittsgemeinde, ungefähr 100 Gottesdienstbesucher, die meisten im guten Mittelstand, viele Kinder, Vorliebe für Erweckungslieder oder Lobpreislieder? Oder ist es das Bild einer jungen Studentengemeinde, irgendwo in einem Vorlesungssaal? Oder bei Starbucks? Ist es die Frauengruppe im Rotlichtviertel, die nach einer langen und schrecklichen Nacht sich zusammenfindet und die Worte der Missionarin aufsaugt? Ist es die kleine Gruppe von Senioren, die sich im Altersheim mit Strickzeug und Bibel bewaffnet zum Gebet versammelt? Wie ist dein Idealbild von Gemeinde und von Kirche? Und ist dieses Bild eher von der Vergangenheit geprägt oder von dem, was kommen soll? Normalerweise bin ich immer skeptisch, wenn wieder ein neues Gemeindebaubuch auf den Markt kommt. Es gibt viele. Es sind Bücher, die für mich etwas einem Kochbuch ähneln. Man nehme A und B und mache C, dann wird es so sein. Das erste Gemeindebaukonzept ist mir bewusst begegnet mit der Bewegung um Willow Creek, Bill Heibels. Ich hatte das Vorrecht, ihn zweimal auf Krishona zu hören. Und ein Satz begleitet mich seither: nicht kopieren, sondern kapieren. Im ersten Spurgruppentreffen, wir hatten als Gemeinde eine Spurgruppe, die sich Gedanken machte, welchen Weg können wir als Gemeinde gegenwärtig und künftig gehen. Und Daniel Freiburghaus, der diese Gruppe geleitet hat, hat im ersten Treffen einen kurzen Auszug gebracht von einer Gemeindebaustudie. Das hat mich bewegt, es hat mich angeregt für eine neue Predigtserie. Aber wo ich allergisch bin, ich möchte nicht über ein Buch predigen. Aber ich möchte die Gedanken oder einige Gedanken aus dieser Studie aufnehmen und von der Bibel her darüber nachdenken, es bewegen, mich und euch herausfordern. Robert Warren hat Gemeinden untersucht und Kennzeichen entdeckt, die eine vitale Gemeinde oder eine gesunde oder eine lebendige Gemeinde oder eine Gemeinde, die wächst, die dynamisch ist, ausmachen. Und ein erstes Kennzeichen lautet: vitale Gemeinden beziehen Kraft und Orientierung aus ihrem Glauben. Aus ihrem Glauben an Jesus Christus, wohlbemerkt. Wir sind mit der Frage eingestiegen: Was ist dein Bild der idealen Gemeinde? Welches Gemeindebild hast du verankert? Kann es sein, dass in unserem Kopf zuerst Größe und Zahlen auftauchen? Oder Ausdrucksweise vom Glauben, Hände oben oder unten, sitzend oder stehend, oder darf es auch auf den Knien sein? Statt an den Motor, an die Grundlage, an das Grundlegende zu denken, hinter den Zahlen, hinter dem, was wir sehen. Manchmal höre ich Sätze wie folgende: Wenn wir nur wären wie die Gemeinde dort, dann würden wir wachsen. Dann wären wir ideal. Wenn wir nur, biblischer wären, was immer das auch heißen mag. Wenn wir nur näher an der Landeskirche wären, wenn wir nur mehr Eventkirche wären, wenn wir nur mehr Hausgemeinde, Hauskirche wären und so weiter und so fort. Ist denn vitale, lebendige Gemeinde, gesunde Gemeinde abhängig von bestimmten Mitgliederzahlen? Von einer bestimmten Budgetsumme? Von bestimmten Gesellschaftsschichten, äußeren Merkmalen, bestimmten Leitern, Leitungsgremien oder wie die heißen, spielt es eine Rolle, ob es Bezirksrat, Älteste heißt oder ich weiß nicht alle Namen? Ich glaube nicht. Darum lasst uns über das erste Kennzeichen vitaler Gemeinde, vitaler Christen nachdenken. Und uns ansprechen lassen von Gott. Kraft und Orientierung kommt von einem Gott, der uns, dich erlöst und befreit hat. Wenn wir ins Alte Testament und zum jüdischen Volk zurücksehen, die Vorläufer des Zweiten Bundes, so fällt auf, dass es ein einziges Geschehen gibt im ganzen Alten Testament, das Grundlage ist für die ganze Heilsgeschichte von Gott mit den Israeliten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt und dich aus der Sklaverei befreit. Auf diese Zusage, auf dieses Wirken gründet sich die ganze Existenz des jüdischen Volkes bis heute. Und es kommt über 50 Mal vor im Alten Testament. Auch vor den 10 Geboten. Dieses Geschehen, ich bin dein Gott, ich habe dich herausgeführt, ist die Grundlage, gibt Kraft für die Gebote, die nachher kommen. In diesem Geschehen, in diesem Beziehungsgeschehen, ich bin dein Gott, ich habe dich erlöst, liegt die Kraft, liegt die Orientierung der ganzen Heilsgeschichte des ersten Testaments, des ersten Bundes. Es ist Kraft durch die Wüste, es ist Kraft, Mangel auszuhalten. Es ist Kraft, anders zu sein wie alle anderen Völker rundherum. Der Kern ist diese Beziehung von Gott mit dem Menschen. Das ist Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Oder das Zentrum, wie die Narbe bei einem Velo, bei einem Rad vom Velo. Und wenn das schon im Alten Testament Dreh- und Angelpunkt ist, wie viel mehr ist es im zweiten Bund mit Jesus, der sein Blut vergossen hat? Dann ist es dasselbe Beziehungsgeschehen, wie Paulus anknüpft im zweiten Korintherbrief, wo er sagt, es ist die Liebe Christi, die uns drängt, die uns bewegt. Es ist die Liebe Christi, die uns drängt, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so sind alle gestorben. Das ist dieser Motor. Kraft kommt aus dieser Beziehung zum lebendigen Gott. Nicht einfach Spiritualität. Spiritualität ist heute in aller Munde. Das wird auch heute als Ressource anerkannt. Spiritualität, wenn es dir hilft, dann hilft es dir, ist schön. Ich meine den konkreten Glauben an den lebendigen Gott. Kraft und Orientierung einer vitalen Kirche, eines vitalen Jüngers liegt als erstes in dieser Tatsache und in der Erinnerung, Jesus ist mein Gott. Er hat mich aus Liebe erlöst, aus den Ketten des Todes, der Sünde freigemacht. Er hat mich unter die Leitung und in die Freiheit in seinem Geist gestellt. Der Hauptton einer gesunden Gemeinde oder eines lebendigen Christen ist nicht zuerst abhängig von einer bestimmten Gebetshaltung, von einer bestimmten Liederform, nicht einer bestimmten Gruppengröße, nicht vom sozialen Status oder von der Herkunft, auch nicht von der Sprache und Kultur. Vitalität kommt von einer Gewissheit und Freude des Einzelnen, der sich von Gott erlöst und befreit weiß. Wer ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist das Miteinander von dir, dir, dir und dir. Die Gemeinde sollte, sagen wir manchmal. Ja, da sprechen wir eigentlich uns an. Ich und du, du und ich. Vitalität zeigt sich nicht in einer bestimmten Zahl, nicht in einer bestimmten Mitgliedergröße, sondern in einem tiefen Bewusstsein, wir sind erlöst, wir sind erkauft. Jesus hat uns gesucht und gefunden. Viele unter uns leben seit manchen Jahren mit Jesus, sind sich gewohnt an diese Beziehung. Und Gewöhnung ist etwas Wertvolles. Auch in einer Zeit, wo jeden Tag alles ändern sollte. Gewöhnung oder eine gute Gewohnheit ist etwas Wichtiges. Und ich glaube, uns Schweizern sind gute Gewohnheiten besonders wichtig. Aber Gewohnheiten bringen manchmal die Gefahr mit sich, dass etwas verstaubt oder starr wird. Dass sich ein Staub der Gewohnheit über unser Leben legt. Wie gelingt es, in Beziehung mit Christus immer wieder Freude, Kraft, das Drängen zu erleben? Wie gelingt es als langjähriger Nachfolger, Nachfolgerin bei Jesus, diesen Staub immer wegzukriegen? Nicht mit Swiffer und Co. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, ihr könnt sie sonst dann auch noch ausführlicher nachlesen in den Schritten im Alltag. Als erstes, Beziehungen brauchen trotz Routine immer wieder exklusive Zeiten. Das wissen Frischverliebte. Beziehung braucht trotz aller Routine immer wieder exklusive Zeiten füreinander, sogenannte Dates. Ich suche Dates mit meinem Gott. Und wieso ist manchmal, vergisst man in der Routine, und es soll Männer geben, die ein Date aufschreiben, dass sie es nicht vergessen. Ein zweites, Beziehung leben von gemeinsamen Erlebnis. Wo können wir miteinander, wo kann ich mit meinem Gott etwas erleben? Im Alltag, aber vielleicht auch im Ungewohnten. Wage doch wieder mal einen Schritt aus deinem Bötchen aufs Wasser mit Jesus. Ich bin überzeugt, viele von uns möchten das mal erleben, wie ein Petrus auf dem Wasser. Der hat Jesus so direkt erlebt. Aber wir haben Angst, nasse Füße zu kriegen und bleiben lieber im Boot. Jedenfalls ich. Beziehungen leben von einem gemeinsamen Ziel. Übrigens, ich mache kein Eheseminar jetzt, aber vielleicht bleibt es besser hängen. Beziehungen leben von einem gemeinsamen Ziel. Und jetzt frage ich dich und frage ich mich, habe ich noch das gleiche Ziel wie Jesus? Die Welt für den Vater zu gewinnen? Ich sage es provokativ. Oder habe ich mich von Christus auseinandergelebt? Jesus macht sein Ding schon und ich auch. Soll er doch. Ich möchte lieber anders. Komm zu dem zurück, wo es begonnen hat, wo er dich gerufen hat. Komm, folg mir nach. In der ersten Liebe war es egal, ob die Nacht kurz war oder nicht. Man hat immer, egal wie weit die Distanzen sind, findet man immer den Weg zu sich in der ersten Liebe. Kehre um zur ersten Liebe, zu diesem Gott, der dich gesucht hat, erlöst, befreit, beauftragt und befähigt. Beziehungen brauchen gemeinsame Feiern und Feste. Ich weiß nicht, wer von euch noch, jene, die in Beziehung sind, jeden Monat noch den Beziehungsstart feiern. Vielleicht macht man das die ersten Jahre, nachher sind es vielleicht die Jahre, vielleicht sind es später die Jahrzehnte. Es braucht immer wieder gemeinsame Feiern, Feste. Nicht nur miteinander arbeiten, auch miteinander feiern. Feierst du noch mit deinem Gott? Oder bist du nur noch am Arbeiten für deinen Gott? Und es braucht immer wieder das Erzählen, das Erinnern, wie Gott uns erlöst hat. Erinnern hilft, den Staub der Gewohnheit wegzuputzen. Die Juden machen das mit jedem Fest. Es gibt so viele jüdische Feste über ein Jahr hinweg. Und immer ist wieder das eine, warum feiern wir das? Weil wir uns erinnern, Gott hat uns herausgeführt. Immer wieder, immer wieder. Auf dass wir es nicht vergessen, dass der Staub sich nicht setzen kann von einem Fest zum nächsten. Lasst uns auch immer wieder uns erinnern, es einander sagen. Unser Herr hat uns befreit, hat uns erlöst. Auch mein Bruder und meine Schwester, die manchmal ein bisschen anders tickt wie ich. Die mich manchmal anstrengend finde. Wir sind Befreite in Christus, in Beziehung mit Jesus. Dem dürft ihr gerne noch nachdenken. Was macht Beziehung aus? Wie können wir das leben? Vielleicht war etwas dabei, das dich angesprochen hat. Ein zweites: Kraft und Orientierung kommt nicht vom Erfolg oder Misserfolg, sondern von dem, dass Gott uns in seinen Dienst gerufen hat. Wir haben gehört, dass Lukas 10, wie die Jünger ausgesandt wurden, hatten die ein Fest, dass die zurückgekommen sind. Und manchmal wünschte ich mir nichts mehr wie das. Jesus, wir haben das gewirkt, wir haben das gewirkt, wir haben Kranke geheilt. Sogar Macht über Dämonen, sagen sie. Und die Reaktion von Jesus ist bekannt, aber die überrumpelt uns vielleicht. Jesus ist vielleicht für uns etwas eine Spaßbremse. Hey, freut euch nicht darüber. Freut euch nicht über euren Erfolg, sondern darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ich glaube, gestern im Morgengebet hat das jemand gebetet, dass wir uns freuen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Es war vielleicht ein prophetisches Gebet, auch wenn wir dem nicht immer so sagen. Es zeigt sich, dass Glaube nicht an den Umständen, an Erfolg oder an Nichterfolg, sondern in der Beziehung zu Jesus gegründet ist. Erfolge können inspirieren. Wer hat nicht gern Erfolg? Wer hat nicht gern, dass etwas gelingt? Ich glaube, wenn wir das nicht gern haben, dann brauchen wir vielleicht einen Arzt oder Apotheker. Aber die können inspirieren, die können motivieren, aber es ist nichts zum Vergleich, dass unser Name im Himmel aufgeschrieben ist. Vitalität aus einer Gemeinde kommt aus der Freude an Gott, dass er uns zu sich gezogen hat. Kommt nicht zuerst davon, ob eine Gemeinde viele Familien haben. Auch nicht, ob wir einen Jugendarbeiter anstellen können oder nicht, sondern aus der Freude zu Gott hin. Ist das so? Die Liebe Christi drängt uns. Ich mache es praktisch. Wenn Großartiges geschieht, loben wir Gott ab dem, was Großartiges passiert und danken, dass unser Name bei ihm aufgeschrieben ist. Und wenn nichts Großartiges passiert, dann loben wir Gott ab der Großartigkeit, die er ist und dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Das Größte haben wir schon erlebt. Seid ihr euch das bewusst? Es gibt nichts mehr Größeres wie die Erfahrung, Jesus hat mich erlöst und erkauft und zu einem neuen Menschen gemacht. Ich weiß, der Himmel steht aus und das können wir uns nicht vorstellen, aber das größte Wunder in der Heilsgeschichte haben jene Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, erlebt. Der Himmel kommt, aber das Größte haben wir schon erlebt. Dein oder mein Name ist in Jesus Christus aufgeschrieben, in dem Moment, wo wir das ergriffen haben. Und das Letzte für heute. Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben und werden bereit, in organisierten Wegen oder in spontanen Aufträgen Gott zu gehorchen. Habt ihr noch das sofort im Ohr? Ich finde die Begebenheit aus Apostelgeschichte 8 sehr spannend mit dem Kämmerer und mit dem Philippus. Ein herrliches Beispiel von zwei Männern, deren Wege nicht unterschiedlicher sein könnte. Die zwei Wege unterscheiden sich, aber etwas verbindet sie: Kraft und Orientierung im Glauben an Gott. Der Finanzminister aus Äthiopien, der sich aus Liebe, aus Glauben buchstäblich auf eine Weltreise macht. Nicht mit einem Kreuzfahrtschiff, sondern mit einem Esel und einem Wagen oder mit einem Pferd. Er will eine Schriftrolle kaufen. Er will aus Liebe zu Gott eine Bibel besitzen, um darin zu lesen. Darum macht er die beschwerliche Reise von Äthiopien bis nach Jerusalem. Damals gab es Amazon nicht und man musste die Schriftrolle in Jerusalem kaufen bei autorisierten Schriftgelehrten, die die Rollen von Hand geschrieben haben. Übrigens heißt es im Bibeltext, dass er Eunuch war, dass er zeugungsunfähig war, wo gemacht wurde. Ich habe einen Hinweis in den Schritten im Alltag, warum das so besonders ist, dass dieser Mann zum Glauben kommt. Das könnt ihr nachlesen. Das überspringe ich jetzt. Aber er hat die Reise sicherlich geplant oder planen lassen. Es war keine spontane Aktion. Er steht für Menschen, die aus Liebe zu Jesus Dinge planen. Aber im Kern steht nicht das Planen, das Organisieren, sondern Antrieb und Kraft ist die Liebe zu Jesus. Orientierung kommt aus Glauben zu Gott und nicht aus dem Organisieren. Philippus ist ganz anders. Der hat schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben evangelisiert. Ich sage Großevangelisation in Samaria. Und da kamen viele Leute zum Glauben, aber haben manches etwas falsch verstanden. Da war einer, der sagte, ich gebe dir Geld und dann möchte ich den Heiligen Geist gerade auch. Ich bezahle sie und du lieferst. Philippus hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen, die das total falsch verstanden haben. Aber er war in einer großen Missionsbewegung und dann sagt Gott, komm, geh an die einsame Straße. Dort, wo nichts läuft, wo meistens kein Mensch ist, dort, wo man sowieso nicht hingeht, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagt, geh dorthin. Aber Philippus ist bereit, dieses Unerwartete zu tun. Sofort gehorchte er. Und es heißt nachher in der Begegnung, als sie Wasser sahen, taufte er. Und als er taufte und es vorbei war, hat der Herr den Philippus gepackt und weggeführt, an einen anderen Ort versetzt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Was bei Philippus passiert, hat nichts mit Organisieren zu tun. Der hat vielleicht die nächsten Schritte geplant in Samaria, aber nicht auf die einsame Straße. Nicht mit einem Fremdling, mit einem Heiden, mit einem Ausländer, mit einem Äthiopier. Aber Philippus ist da, wo Gott ihn hinstellt. Zuerst in Samaria, große Evangelisation. Dann auf der einsamen Straße beim Äthiopier und etwas später in Ashdod, in der Region vom heutigen Tel Aviv. Er ist bereit, als Bibellehrer, als Zeuge auf den Karren zu steigen, das Evangelium zu erklären. Übrigens, wie wäre das? Ich stelle mir das so vor. Da ist jemand mit dem Auto unterwegs, steht an einer Ampel und da steigt ein Evangelist ein und sagt, ich erkläre dir jetzt, was du da liest. In anderen Kulturen muss man an Ampeln aufpassen, dass nicht fremde, ungebetene Leute ins Auto kommen, dass sie nur die Scheiben putzen. Aber merkt ihr, wie ungewöhnlich das ist? Er ist auch bereit, sofort zu taufen. Ich provoziere nochmals etwas. Wie wäre das, wenn du einem Menschen in der Marktkasse in Bern von Jesus erzählst und dann sagt er, komm, wir gehen zum Kindli-Festerbrunnen und taufe mich bitte. Habt ihr jetzt schon Herzklopfen, wenn ihr dran denkt? Das gibt Herzklopfen. Oder hier unten hat es auch einen Brunnen übrigens. Ihr müsst nicht nach Bern. Herausfordernd, oder? Kraft und Orientierung kommen bei Philippus aus Liebe zu Christus. Sein Abgang ist etwas übernatürlich. Er erlebt eine regelrechte Versetzung, bevor es das EGW gab. Er ist bereit, er hat es nicht geplant. Freude, Kraft bezieht er aus dieser Beziehung zum lebendigen Gott. Ich möchte von beiden lernen, vom Finanzminister, von Philippus, ob wir eher das Planen, das strategische Denken und Handeln mögen, das ist eine Stärke. Oder ob wir das eher Spontane mögen, ist auch eine Stärke. Jetzt üben wir es dann noch miteinander, da reibt es manchmal. Ich möchte von beiden lernen. Aber die Kraft kommt nicht aus dem Programm, sondern ich habe dich herausgeführt aus der Sklaverei. Ich bin der Herr und dein Gott. Es ist mein Gebet, dass diese Vitalität in unserem Leben bleibt oder vielleicht von Staub befreit werden darf durch Gottes Ruach, der den Staub wegbläst. Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben, aus der Beziehung mit dem Lebendigen. Wie könntest du das in der neuen Woche einüben? Ich habe ein paar Dinge gesagt, wie es unter Menschen geht, Beziehung zu leben. Ich lade dich ein, das einmal neu zu entdecken oder an einer Stelle einzuüben. Gott helfe dir und mir und leite uns, ich bete. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort und das Beispiel aus deinem Wort. Ich sehne mich immer wieder danach, dass dieses Beziehungsgeschehen, diese Beziehung zu dir Kraft und Leben und Vitalität gibt und spendet in unserer Zeit. Und wir sehnen uns auch danach als Gemeinde, eine vitale, eine lebendige Gemeinde zu sein. Ich sage nicht zu werden, sondern zu sein. Und wir bitten dich, dass das immer wieder zur Geltung kommen kann. Kraft, Orientierung, Freude aus der Beziehung zu dir, dem Lebendigen. Wir sehen uns danach, hilf uns, dass wir dem Raum geben, was du möchtest. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.